Eigentliche von Gottes Wort ist nicht der Buchstabe. Das Eigentliche von Gottes Wort ist die Wirkung. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen, wenn Gottes Wort in dir nicht wirkt, ist es sinnlos. Ist ein dönernes Paukenschlagerl. Ja? Und die Auswirkung, die erste Auswirkung, die Gottes Wort haben soll, ist Liebe. Liebe zu Gott selber. Das ist das Entscheidende. Und die Liebe zu Gott selber ist dann die Liebe zu den Menschen. Weil niemand über einen anderen sagen kann, der passt mir nicht. Weil im Angesicht Gottes ist jeder Mensch geliebtes Geschöpf. Leider Gottes noch nicht geliebtes Kind. Also Gottes Wort in seiner Wirkung ist das Entscheidende. Und nicht in seinem Buchstaben. Und das heißt, oft können ganz wenige Worte der Bibel enorme Wirkung haben. Und also eine enorme Wirkung ist in Apostelgeschichte 16, in den Versen 22 bis 36, da predigen die Apostel, Paulus und Silas. Das passt natürlich manchen nicht. Warum? Weil dort einer seinen Job verliert und dann ist man sie beschweren gegangen. Und dann hat man die beiden zuerst einmal die Kleider zerrissen, dann hat man sie verprügelt und dann hat man sie eingesperrt. Wer verprügelt uns heute? Wer erlaubt sich, uns einzusperren? Nachdenken. Wer erlaubt sich das heute? Und in dem Text, Apostelgeschichte 16, 22 bis 36, kommen auch zwei Dinge vor, die das Thema von heute sind. Ich weiß nicht, wer mir das Stichwort gegeben hat, ich denke, die Sabine. Vaterhaus. Vaterhaus. Was bedeutet das? Es gibt ja auch falsche Behausungen. Der Silas und der Paulus kommen in eine Behausung, die ist unangenehm. Ist aber ein festes Gebäude, nicht? Das kannst du nicht leisten, so ein festes Gebäude. Wie ein Gefängnis. Mit einem Aufseher. Und auch getrennt, beide kommen in einen Block, mit Händen und Füßen, liegst am Boden. Du kannst mit niemandem Kontakt aufnehmen, du kannst mit niemandem reden. Die Soldaten waren beauftragt, das Essen zwar hinzuschupfen, und wenn sie gemein waren, haben sie es so weit weggestellt, dass du es nicht erwischt hast. Du hast nur überleben müssen und nicht flüchten. Das hat müssen der Gefängniswärter versichern. Und Gott befreit auch aus falschen Gefängnissen. Aus falschen Häusern. Er bringt uns in richtige Häuser und er haut uns auch aus falschen Häusern. Und eine gewaltige Geschichte da drinnen, dass der Herr zwar Gefangene aus dem Gefängnis führt, aber die Liebe lässt den nicht davonlaufen. Muss man sich auch einmal im Kopf zergehen lassen. Die laufen nicht weg, alle Gefangenen. Die warten dort, weil ihnen der Gefängniswärter wichtig ist. Weil sie sehen, dass der sein Schwert zieht und bevor er in Schimpf und Schande verurteilt und getötet wird, war die übliche Form unter den römischen Legionären, sich selbst oder durch einen der Gefährten erdolchen zu lassen. Ja, und der wollte sich schon ins Schwert stürzen. Nein, mach das nicht. Mach das nicht. Und der begreift die Welt nicht. Wieso laufen die nicht fort? Das gibt es ja nicht. Und dann kommt das nächste Vaterhaus, damit wir das Bild so ein bisschen im Kopf behalten. Er und sein Haus finden zum Glauben. Ein römischer Soldat, wer irgendwann sich einmal mit der römischen Geschichte und vor allem mit der Ausbildung der römischen Legionäre beschäftigt hat, wird sich denken, das gibt es ja gar nicht. Ja? Wenn in einer Einheit der römischen Soldaten ein grobes Vergehen passiert ist, musste die gesamte Kohorte oder was immer in einer Reihe antreten. Jeder Zweite, und das hat der Kommandant bestimmt, wie er zu zählen beginnt, ob er 2-1 oder 1-2 zählt, wurscht. Jeder Zweite musste vortreten und der Hintere musste ihn auf sein Zeichen erdolchen. Punkt. Und wehe, es hat einer einen Zucker gemacht. Der vorn gestanden ist oder der hinten sticht. Und alle anderen haben müssen zuschauen. Also das waren keine Weicheier. Schrecklich. Und ganz anders ist Gottes Wort. Ganz anders. Ganz, ganz anders. Und es gelingt dem Herrn, das steht da, Es gelingt dem Herrn, diesem Soldaten zu sagen und mitzuteilen, er beginnt Gott zu lieben und du und dein Haus wirst gerettet. Es gibt also keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, wenn Gottes Wort zur Wirkung kommt. Die zwei Wörter für Haus und Herr im Lateinischen sind so gleich. Also wer nicht gut gesottelt ist im Lateinischen, könnte sie sehr leicht verwechseln. Der Herr ist aus dem Gruß Dominus Vobiscum, ja, Dominus Vobiscum, Dominus der Herr und Domus das Haus. Ja, also für einen, der Lateinisch nicht geschult ist, könnte das sehr leicht zu einer Verwechslung führen. Interessant, dass das so einen selben Wurz, so eine selbe Wurzel hat. Dominus, Domus, Domus, das Haus, Dominus, der Herr. Meine Ausführungen heute, ich will euch nur bekannte Bilder aus der Schrift wachrütteln. Ich werde sie euch nicht sagen. Ich werde eine kurze Pause machen und dann lasst euch zu dem, was ich sage, aus der Bibel was einfallen. Lasst die Worte, die ihr schon lange einmal gehört habt, heraufkommen, wirken. Was sagt Gott? Was sagt Gottes Wort zum Thema Haus? Was sagt Gottes Wort zum Thema Vater? Was sagt Gottes Wort zum Thema Haus, wenn dem römischen Hauptmann gesagt wird, du und dein Haus, du und dein Haus wirst gläubig und du und dein Haus lass dich taufen. Was ist der Haus für Begriff? Was umfasst es? In welchem Haus wohnen wir? Was ist unser Haus? Vater, du gehst mir ab. Vater, du gehst mir ab. Erinnerungen an meinen Vater, an deinen Vater. Hast du Erinnerungen an deinen Vater? Welche kommen da? Die Wortbedeutung Vater, wenn man sie in der Literatur grundsätzlich beschreibt, hat zusammengefasst drei Bedeutungen. Ich habe dann versucht, diese drei Bedeutungen zusammenzufassen in drei Begriffe, damit man es leichter merkt. Erzeuger. Erzeuger. Er zeugt. Was heißt das im Hinblick auf Gottes Wort? Auf ihn selber, auf Gott selber. Er zeugt. Erzieher. Erzieher. Er zieht. Er gibt vor. Er hilft. Vaterbild. Und das dritte, er nährt. Ernährer. Das sind subsumiert die drei wesentlichen Aufgaben des Vaters. Des menschlichen Vaters, meines Vaters, deines Vaters, da in der Welt. Erzeuger, Erzieher, Ernährer. Und des Vaters im Himmel. Und diese drei Dinge dürfen wir nicht trennen. Aber was geschieht heute? Man braucht keinen Mann mehr, um zu erzeugen. Daher gibt es auch in manchen Familien keinen Vater, der erzieht. Und daher ist dann manchmal die Frau oder Oma und Opa gezwungen, oder der Staat, die entstandenen Kinder zu ernähren. In drei Bereichen wird Gottes Wort mit Füßen getreten. Und die Wirkungen sehen wir in unserer Welt. Was ist die Sicht auf den Vater und was ist die Selbstsicht des Vaters? Väter, die da herinsitzen, wie siehst du dich im Hinblick auf diese drei Begriffe? Erzeuger, Erzieher, Ernährer. Wie Wie sehen dich deine unmittelbar Betroffenen? Wie sehen die dich? Was glaubst du, wie dich deine Kinder sehen? Was glaubst du, wie dich unter Umständen deine Eltern sehen, falls du nur welche hast, wie du als Vater agierst? Oder die Schwiegereltern? Und wie sehen dich, Vater, Außenstehende? Wie erleben die dich? Und als letztes, wie siehst du dich selber? Wenn du in den Spiegel schaust, dann sagst du, erfülle ich meine Aufgaben. Na ja, gut, Erzeuger. Da könnte man sagen, Vater werden ist nicht schwer, doch Vater sein dagegen sehr. Ja. Denke ich mir, dass das überall so war, dass der Akt der Erzeugung nicht unbedingt ein äußerst schwieriges Unternehmen war, hoffe ich zumindest. Aber welche Konsequenzen hat ein Vaterleben auf Umstehende, auf deine Kinder, auf deine Frau, deine Rolle in dieser Welt? Und eine der wesentlichsten Konsequenzen ist, dass du als Vater einen Hinweis auf Gott gibst. Ob du das willst oder nicht willst. Es wird ein Hinweis auf den Vater aller sein. Wir können das nicht trennen. Es wäre auch sinnlos, das zu trennen. Eine nächste Frage zum Vater ist, was glaubt ihr, warum sind Männer so gerne Kapitäne? Wir haben ja zumindest zwei unter uns. Warum sind Männer eigentlich gerne Kapitäne? Warum ich eigentlich sage, es hat natürlich auch mit der Charaktergeschichte zu tun. Ja? Aber eigentlich sind Männer gern Kapitäne. Und wenn es in der Badewanne ist. Ich kann mich erinnern, wie ich nur ein kleiner Bub war, haben wir die Sorfentatzeln hin und her geschupft. Und dann haben wir Wasser im Mund genommen und haben den anderen seine Sorfentatzeln versenken wollen. Ja? Das hat was, ja. Und wenn ich jetzt was sage und ich daran denke, dass ich im Herbst relativ junge oder auch nicht so junge Lehrer unterrichten soll, was ist die Rolle des Mannes, dann muss ich ihnen die Geschichte erzählen, dass wir gegenseitig unsere Schifferl versenkt haben. Und das war manchmal ganz ein schöner Kampf. Wir haben dann sogar die Tatzeln gewechselt, weil wir draufgekommen sind, dass das untere Tatzel, das so Rippenkopf hat, dass die Sorfen drauf liegt, viel kleiner war als der Deckel, der drauf war. Was hat das im Hinblick auf Gottes Wort für Bedeutung? Sind wir uns bewusst, was haben wir, ist leichte Tatzel oder haben wir ist große Tatzel in der Hand? Warum sind Männer so gern Kapitäne? Weil sie gern Verantwortung übernehmen, weil Gott es ja will. Und es ist ureigenst in uns. Ist es aber den Männern heutzutage der Fall? Werden sie dahingehend auch erzogen? Sagt man ihnen das, Verantwortung zu übernehmen? Lernen sie das? Müssen sie sich damit auseinandersetzen? Und müssen sie sich auch manchmal, wenn sie in den Spiegel schauen, schauen dafür, weil sie ja Verantwortung nicht ernst nehmen? Aber wie gesagt, scheitern ist normal. Hinfallen ist normal. Liegen bleiben ist blöd. Nehmt euch als Beispiel Kleinkinder, die haben zwar den Schutz vor der Windelhosen, wenn sie es immer wieder hinpragt, aber ich habe nur kein Kleinkind erlebt, das hingefallen ist, liegen geblieben ist und gesagt, so danke, keines für mich kein Thema. Stehen auf und gehen weiter. Und Gott will es, er schenkt die Kraft weiterzugehen. Scheitern ist keine Schande. Liegen bleiben ist eine Schande. Und wir kennen die Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft. Die Fehlentwicklung, sie wurde auch beschrieben in den 80er, 90er Jahren, die vaterlose Gesellschaft. Und dann gibt es sogar noch Frauen, die Männer ausklammern wollen, großmächtig auftreten, als sogenannte Feministinnen. Sag mal, das Wort ist schon mal ein Blödsinn. Ne? Wer wirklich das Wort buchstabiert, wird merken, es hat nur Verfraulichung. Aber lassen wir das. Vaterlose Gesellschaft, was hat das für Wirkung? Was geht da verloren in einer Gesellschaft? Das sind Fehlentwicklungen. Haus, Vaterhaus. Haus ist weit mehr als Wohnen. Die Geschichte deines Hauses oder deiner Wohnung. Was fällt ein? Was ist die Geschichte deines Hauses, deiner Wohnung? Ist es eine Behausung? Wir haben gestern ein lustiges Erlebnis gehabt, die Sabine und die sind mit so einer orangen Kiste, also die vom Obi-Klappkiste von Peter mit verschiedensten Utensilien zum Buschenschank reingegangen und haben dort Leute getroffen. Und die sehen, dass wir diese orange Kisten dort abstellen und dann sagen sie, was das ist. Ja, sage ich, das ist unsere Behausung. Also wenn wir heute nicht mehr heimkommen, klappen wir die auf und da legen wir uns ein und da sind wir schön eng beieinander. Und dann haben sie blöd geschaut, ne? Ist unsere Wohnung, unser Haus Behausung? Oder ist es ein Vaterhaus? Ein Haus, wo der Vater ist, wo ich hingehen kann? Oder das vom Vater mir geschenkt wurde? Oder was für Rolle spielt da drinnen mein Vater im Himmel, in meinem Haus? Man kann aber auch abhausen. Ohausen. Sein Haus verlieren, heißt es. Ohausen. Also alles vernudeln, verludern. Im Prinzip kann man sagen, einer von den zwei Söhnen da, der abgehaut ist, hat irgendwo abgehaust. Der hat gedacht, er kann irgendwo sein Bude aufbauen. Ist ihm aber nicht gelungen, er ist zurück ins Vaterhaus. Und dann wieder die Wiederholung, was ich euch vorher gesagt habe, dass nichts unmöglich ist, Gott ist nichts unmöglich. Du und dein Haus werdet getauft werden. Nehme ich an. Oder zu einem der Steuereintreiber sagt er, richt dein Haus her, weil jetzt komme ich. Und auch diese Wirkung von Gottes Wort, Buchstabe und so weiter, er sucht nicht die, die eh gerecht sind. Und geht nur dorthin, die eh brav am Sonntag in die Kirchen gehen. Und geht nicht dorthin, die Bibel alle auswendig kennen. Nein, er geht zu dem, wo die anderen alle gesagt haben, spinnt der? Ist der verrückt? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, belastet seid. Ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, ich bin gekommen zu den Sündern. Das ist Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass bei den Sündern Gottes Wort oft mehr wirkt, als bei denen, die sie einbilden, sie haben eh alles intus. Häuslich. Kennt ihr einen häuslichen Typen? Häuslich. Das ist bei uns eigentlich irgendwie ein Schimpfwort. Ja, weil du gesagt hast, in seiner Pension, wie, dass er nicht versumpert. Gell? Das hat so den Eindruck bei uns, häuslich. Das ist ein häuslicher Typ, der ist lieber daheim, geht nicht fort und so weiter. Man kann das aber auch sehr positiv sehen. Wer mit Gott verbunden ist, ist ein häuslicher Typ. Und häusliche Typen sind eher ruhige, besonnene, nette Leute. Vielleicht haben sie auch immer ein Essen vorbereitet. Ich bewundere unsere Freunde, wenn wir hinkommen, kriegst immer irgendwas. Weil die haben schon im Hinblick, dass plötzlich Gäste kommen, irgendwas eingefroren, was binnen kürzester Zeit aufzutauen ist. Und dann denke ich mir, ist das bei uns der Hamasa? Kennt jetzt wer kommen und ich kann den jederzeit versorgen und den geht's gut? Oder bin ich über, mein Gott, ich habe aber heute gar nichts für dich. Na, einer kommen kannst du auch nicht, weil der Staubsauger steht noch da. Mein Gott, nein, da ist gerade der Mohler. Setzen wir uns draußen hin und in einer Viertelstunde muss ich fort. Sind wir bereit aufzunehmen? Und dazu gehört auch, was ist der Grund, warum wir unser Haus bauen? Oder eine Wohnung besorgen? Was ist die Semantik des Hausbauens? Was bewegt uns? Und wie planen wir das? Was ist denn der wichtigste Raum für dich im Kopf, wenn es um Hausbauen geht? Was ist der wichtigste Raum?
Badezimmer.
Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird es dann die Speise sein. Jetzt wird's dann was ist der wichtigste Raum? Um welchen Raum bemühen wir uns am meisten? Das wirft ein Licht auf uns. Ja? Was sind die wichtigsten Einrichtungsgegenstände? Warum? Ich verstehe junge Leute nicht, die sich eine 35 Quadratmeter Wohnung nehmen, und sagen, das ist mir genug. Meine Frau hat früher, wie wir uns kennengelernt haben, immer wieder gesagt, eine 60 Quadratmeter Wohnung und du, das ist genug. Dann habe ich gewusst, da wird es eine Auseinandersetzung geben. Weil ich bin mit 3 Geschwistern groß geworden. Ja, das ist wirklich so passiert, dass wir auch 4 Kinder haben. Und Haus heißt, das ist eine Lebensgemeinschaft, das ist eine Kampfgemeinschaft, das ist eine Freudengemeinschaft, eine Feiergemeinschaft, eine Streitgemeinschaft, eine Gewittergemeinschaft. Alles ist da drinnen, hat da drinnen Platz. Man soll es nur nicht sprengen, nicht? Der Strache ist ein Schiefer. Aber dass man nicht weg aushupfen muss, also so weit sollte man es nicht treiben. Aber das soll da drinnen alles Platz haben. Es soll da drinnen wirklich alles Platz haben. Und da dürfen unsere Kinder dann das lernen, damit man ganz zu Recht sagen kann, Burschel oder Mädel, jetzt musst, zumindest zum Burschen jetzt gesagt, jetzt musst du mich aber verlassen und dein eigenes Haus bauen. Du hast eh bei mir gelernt, hoffentlich. Die Fehler musst du nicht machen, aber das Positive kannst du machen. Und jetzt bau dein eigenes Haus. Und so muss ein Sohn Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhängen und die werden ein Fleisch werden. Und das nächste vom Haus ist nur, niemanden Fremden ins Haus lassen. Das war immer die Aussage, wenn mein Vater im Dienst war, auch über Nacht, und die Mama hat bei ihrer Schwester in der Fleischbank gearbeitet. Das war der erste Satz. Niemanden Fremden ins Haus lassen. Und darum haben sie auch ein Fenster gemacht, so, also wir haben immer, der Schlüssel ist am Wohnzimmerfenster gelegen, so war die Tür, da war das Wohnzimmerfenster, dort ist der Schlüssel gelegen. Und nicht am Vorhang rein, damit der draußen nicht sieht, dass er beobachtet wird. Also wenn es draußen leid, Wohnzimmer gehen. Aufsperren oder nicht aufsperren. Niemanden Fremden ins Haus lassen. In späterer Folge hat sich das ja dann zu niemandem Fremden ins Auto steigen. Aber das war sehr spät, solche Blödheiten sind erst sehr spät passiert. Das heißt also, das Haus hätte man zusperren können. Bewundernswert, meine Vorfahren in Kirchbach, Zipprein 31, dort war die Haustür nie zugesperrt. Nie. Aber schon sicher, nie. Wenn der am Feld war, ist der Briefträger eingegangen und hat die Post am Tisch gelegt, da ist der Mausgrug gestanden mit seinem Buntigammer-Deckel drauf, hat den ausgetrunken, hat den Deckel wieder draufgegeben und ist fortgefahren. Mit seinem kleinen Buchmobil, der Schwarzer, mit einer Hosenschorten, ich kann mich noch gut erinnern, ein ganz ein klasser Typ. Wenn alle daheim waren, hat er ja Hosen gekriegt, aber wenn keiner daheim war, ist er wieder gefahren, hast du ihn gefahren gesehen, ne? Der Briefträger war da und ich habe mich schon gefreut, dass vielleicht von meinen Eltern ein Brief kommt, der nie gekommen ist, ja. Aber ich habe müssen jeden Sonntag Brief schreiben mit der Tante Rosa. Zusperren, ein Haus zusperren, keinen Fremden reinlassen. Oder doch reinlassen. Das ist eine Entscheidung, gell? Du musst halt ein Guckloch, jetzt ist bei den Türen ja ein Guckloch. Ich habe Nachbarn, also ich gehe einfach so hin und ich habe noch nie bei den Guckloch geguckt. Die kennen gar nicht, weil was davor hängt, gell? Also ich gehe nicht mehr auf und na gut, irgendwann schießt gar keiner, aber das glaube ich nicht unbedingt. Ja. Aber andere, da hörst drinnen was und dann ist plötzlich ruhig, 30 Sekunden, und dann ziehen sie wahrscheinlich die Botschen und die Schuhe raus und dann schleichen sie zum Guckloch und dann siehst, weil das draußen ja eine Vergrößerung ergibt, jetzt wird das Guckloch finster, jetzt schaut raus. Und dann kannst du, bin ich angenehm, geht der Schlüssel, bin ich unangenehm, ist das Dunkel wieder weg und haben uns geschlichen. Ja. Wie ist Gott mit seinem Haus? Wie ist Gott mit seinem Haus? In der Bibel steht 131 Mal nach der kleinen Konkordanz das Haus in einer allgemeinen Betrachtung, aber natürlich mit Auswirkung. Ja. Und 69 Mal als Haus Gottes beschrieben, in Bildern, in Geschehnissen, die inhaltlich immer wieder aufgegriffen werden im Neuen Testament und Bedeutung haben. Das Haus zusperren, aufsperren, hat bei Gott eine Bedeutung. Ja? Weil er sagt ja im Neuen Testament zu den Aposteln, ich gebe euch die Schlüssel in die Hand. Ja? Wem ihr aufsperrt, der wird eingehen, wem ihr zusperrt, der wird draußen bleiben. Das sind die zwei Konsequenzen, es gibt kein Zwischendrin. Entweder du bist mit im Haus Gottes oder du bist vorn draußen. Und Schlüssel-Schloss-Prinzip, der Schlüssel in Gottes Haus, ist dein persönlicher Glaube und sonst nichts. Epheser 5,1: Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Christus, der Retter, der Erlöser ist, ist ein Kind Gottes und hat den Schlüssel zum Haus Gottes in der Hand mit fixer Zuversicherung durch den Heiligen Geist. Da gibt es das Lied von Manfred Siebald: In deinem Haus bin ich gern, Vater. Bist du gern bei mir in der Wohnung? Johannes, bist du gern beim Papa in der Wohnung oder im Haus?
Ja.
Willst du lieber bei uns sein? Nein, wollen wir es nicht weiterspinnen, aber in deinem Haus bin ich gern, Vater. Und wenn ihr euch das Lied einmal anschaut, das ist allein eine Predigt schon, was Gottes Haus ausmacht und was Gottes Haus für Wirkungen hat. Und ich wünsche es euch, dass eure Wohnungen oder eure Häuser auch diese Wirkungen haben, für alle Beteiligten, für die, die davor sind, für die, die weg sind. Weil und die Predigt, oder auch sehr oft wird der Zugang zum Abendmahl so unter Prämissen gestellt, ja. Also wenn das nicht ist, wenn das nicht ist, wenn du irgendwann beleidigt hast und, dann darfst du nicht. Bitte nein. Das ist genau die Möglichkeit, zu Gott zu sagen: Ich kann's nicht. Ich bin, wie hast du gesagt, daneben. Und ohne die geht gar nichts. Ich weiß nicht, wie alt das man sein muss, wie alt das man werden muss, dass man begreift, dass ohne Gott nichts geht. Und wenn ich mir die Situation heute in der Welt anschaue, wo Gottlosigkeit regiert, ohne Rücksicht auf Verluste, Menschen gedemütigt und gepeinigt werden, ohne dass man Schandröte in das Gesicht kriegt, dann wird das schwierig. Und ich freue mich, wenn Gott eingreifen wird, und er wird eingreifen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Und in der Offenbarung steht eine Größe dieses neuen Hauses, dieses neuen Jerusalems beschrieben. Und der Mathematiker und Physiker Gitt hat einmal ja berechnet gehabt, wie viele Menschen da drinnen Platz hätten, wenn es eine durchschnittliche Wohnungsgröße hätte. Und dann hat er gesagt, das wäre, glaube ich, viermal die Weltbevölkerung seit Beginn der Zeitrechnung. Also alle Gestorbenen, die jetzt da sind. Damit hat er auch eine Grenze aufgezeigt. Es ist nicht unendlich viel Platz dort, aber es gibt begrenzt Platz dort. Und für alle, die wollen, ausreichend Platz. Besitzen wir ein Haus und eine Wohnung? Besitzen wir sie? Schon, gell? Aber nicht lang. Spätestens bis der Exekutor kommt, spätestens bis er abbrennt und spätestens bis ich gestorben bin. Ja? Aber das Wesentliche bei Haus und Wohnung und auch unser Haus Gottes, unser Herz, ist die Frage: Wer ist der Erbauer? Wer hat denn das gebaut? Mit welcher Begründung? Mit welchem Inhalt? Mit welchem Wollen? Mit welcher Wirkung? Wer steht im Grundbuch vor dem Haus und vor der Wohnung? Wer darf darin wohnen? Wer verfügt über den Wohnungsschlüssel? Und wer darf nicht hinein? Könnt ihr euch das Haus Gottes vorstellen? Ist es groß genug? Habt ihr euch schon einmal überlegt, warum in jedem Ort, auch in der Vergangenheit ärmsten Sozietät des Staates Österreich, im Armenhaus Österreichs, der Südoststeiermark, das war es bis Ende der 90er Jahre, dort waren die drei ärmsten Gemeinden österreichweit beheimatet. Warum steht trotzdem in jedem dieser Orte eine schöne, gut ausgestattete, gepflegte Kirche oder Kapelle? Am besten Platz des Ortes. Mit am meisten schönen, großen Pfarrhaus. Wo ein Pfarrer drinnen wohnt. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum das so ist? Weil man gesagt hat, das ist das Haus Gottes. Und man hat eine Vorstellung gehabt davon, dass das Haus Gottes das mächtigste, schönste, beste sein muss. Und so ist es aber auch. Nur diese Wohnung Gottes ist zu uns gekommen. Das Haus Gottes ist in uns. Die Lokalität Gottes ist nicht begrenzt auf ein schönes Gebäude, obwohl es ein Bild davon ist und eine Vorstellung erzeugt, was die Menschen davon gehalten haben, wo Gott wohnen soll. Dass das was Außergewöhnliches ist. Aber das Außergewöhnliche ist in uns. Legt euch aus einer vergangenen Predigt Dankbarkeit in allem. Legt euch bitte, und das ist jetzt eine praktische Aufgabe, wenn man praktische Aufgaben nicht tut, kommt nichts außer dabei. Ich habe mir heute in der Früh meine Schuhe angeschaut, die waren ein bisschen staubig, die habe ich putzen müssen. Wenn mir meine Frau sagt, putz die Schuhe, tut sie nicht, sage ich mir eh selber, weil ich mag nicht gerne mit dreckigen Schuhen herumrennen. Ich kann mir jetzt sagen, ich muss die Schuhe putzen, aber ich putze es nicht. Dann ist es sinnlos. Dann ist die Wirkung nicht da. Und wenn ich jetzt sage, legt euch eine Liste an mit Dank, denkwürdig. Schreibt euch nur aus, woran soll ich denken, wofür kann ich danken. Und dann lasst die Gedanken laufen und schreibt es auf. Und dann schaut die Wirkung an eurer Dank- und Denkliste. Dann wird euch das Hirn ausputzen, was euch Gott dort sagen wird. Wie schön es ist, in seinem Haus zu leben und diese Liste täglich abzuarbeiten. Und denkt einmal, euer Glaube, was denkt ihr von eurem Glauben, oder ich bitte, was denkt ihr von eurem Glauben? Was denkt ihr drüber? Zum Verstecken? Gott sei Dank weiß nicht jeder, dass ich gläubiger Christ bin. Euer Glaube ist nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip der Zugang zu Gottes Haus. Punkt. Und das wird dann nicht passieren wie bei uns beim Schloss, bei der Eingangstür, dass du den Schlüssel einsteckst und plötzlich spüren nehmen. Wird nicht passieren. Gott garantiert das. Unsere Behausung ist ein Geschenk Gottes. Da in der Welt ist es ein Geschenk, dass wir das haben dürfen. Viele haben das nicht. Und dass wir in seinem Haus, in seiner Gemeinschaft leben dürfen. Vater, stellt euch vor, ihr seid ein Regenschirm, ihr habt das Bild eh schon öfter braucht. Das sind die Kinder, die haben auch einen Schirm, damit sie nicht nass werden. Und der nächste Schirm, der da drüber ist, ist die Mama. Ja. Nur irgendwie wollen die Kinder den Schirm von der Mama nicht mehr. Also ein Bub mit 12, 13 Jahren, du vielleicht schon noch, gell? Aber du nicht mehr. Mama-Schirm ist nicht mehr unbedingt. Aber da gibt es schon einen Papa. Ne? Papa ist schon ein bisschen. Also den kannst du nicht so leicht wegstessen, gell, der Papa. Aber der Papa braucht sich auch nicht einbilden, dass er einer ist, der. Sondern da gibt es um den ganz großen Papa, gell. Und unter dem ganz großen Papa sind die anderen Schirmchen drinnen. Ist ein schönes Bild, mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Nebenbei, seid ihr stolz, Vater und Großvater zu sein? Seid ihr stolz, Väter? Ich schon. Da vielleicht nur ein Hinweis, Großeltern sind nicht Gegner elterlicher Erziehung. Was meine ich damit? Einer der blödsinnigsten Sätze, die ich immer höre, was die Kinder bei den Eltern nicht dürfen, dürfen sie bei den Großeltern. Ich meine, wenn ich das schon höre, denke ich immer, wer bringt so eine Dummheit auf? Ja? Im Gegenteil, ihr sollt die elterliche Erziehung als Großeltern unterstützen. Ich gehe ja nicht meinen Buben ad absurdum führen, indem ich meinen Enkelkindern was anderes sage, als der Papa ihnen sagt. Wenn es ein Gespräch gäbe, dann müsste das zwischen Großvater, Schwiegervater und Vater passieren, aber nicht über die Kinder gespielt werden. 5 Merksätze, wo ich dann so mitteilen möchte, dass alles irgendwie so zusammenhängt, Vaterhaus. Die Rolle des Vaters in seiner Wirkung und das Haus, was wir erleben dürfen in seiner Auswirkung. Erstens, Sehnsucht nach dem Vater aller Väter. Gott selber. Sagt den Kindern, es gibt einen Vater, der ist viel besser als ich. Macht nichts. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Ich will in deinem Haus bleiben. Und ein guter Haushalter schafft auch Hausgenossen. Schlimm, wenn leider Lahn kommen. Unser Haus, wir die Familie, die Gemeinde, spiegeln Gott für die Öffentlichkeit wider. Und das letzte, fünfte, seid dankbar in allem. Amen.